Ja, schönen guten Abend. Wie schon gesagt, ich bin der Heinz Spindler, komme vom Bodensee. Von daher habe ich es eigentlich gar nicht so weit, wenn man sich nicht verfährt. Ist alles einfacher im Leben, ne, wenn man sich nicht verfährt. Aber so ist es manchmal im Leben, dass man sich verfährt. Obwohl alles eigentlich ziemlich gut gelegt ist und man hat ein Navigationssystem, hat alles. Aber irgendwie gibt man kein Acht. Das ist immer so ein Abenteuer, ne? Und eigentlich passt es zu all den Dingen, auch zu dem praktischen Leben in Christus. Es gibt ganz viel gute Theorie und die hört sich auch toll an. Und mit der denken wir auch, wir kommen weiterhin. Ist ein ganzer Buchschrank voller Bücher, die uns helfen, das Leben irgendwie zu leben. Irgendwie. Und je nachdem, von welcher Richtung ich herkomme, welche vielleicht Kultur auch oder Tradition, werde ich mal eins dieser Bücher herauspicken im Leben und werde daran dann mein Leben leben. Bei den Fackelträgern, bei denen ich im Augenblick arbeite, gibt es auch Buchschreiber und gibt es überall. Und ich finde es ganz interessant, ein Buch, das ich extrem gern lese, ist die Bibel. Und da kann man sich sehr gut dran festhalten. Ne? Da kommen wir irgendwie weiter im Leben. Und das lehrt uns alles, was wir wissen müssen. Für ein gottgefälliges Leben steht alles da drin. Steht alles da drin. Wir haben oft nur ein Problem, dass wir es wirklich ernst nehmen und dann auch umsetzen wollen im Leben. Das ist die große Not. Das habe ich heute Morgen auch jemandem gesagt. Das ist die große Not. Wenn man Glauben nicht auslebt, dann wird man auch nicht fest, ihr Lieben. Und das ist oft, das ist Abenteuer aus der Schrift, das ist Glaube, dass wir es ausleben. Und wenn ich es nicht auslebe, werde ich nicht fest. Und dann bin ich hin und her geworfen im Leben. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir es ernst nehmen. Das ist ja dieses Gleichnis von dem Mann, der sein Haus auf Sand baute und der sein Haus auf Fels baute. Jesus spricht ja davon und sagt, wer meine Worte hört und sie tut. Also der seinen Glauben ausübt, einfach so in Einfalt, der wird gleichen dem Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Ist ganz einfach. Das Evangelium ist so einfach, dass es so uns fast erschrickt. Und deswegen brauchen wir ein Buch, das 250 Seiten hat und es ist irgendwie verschlüsselt und noch verklausuliert, was gemeint sein könnte, was dort steht. Ist ganz einfach. Bob George, der das Buch schrieb, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen, der sagte, wenn ein ungläubiger Mensch in den christlichen Buchladen käme, dann müsste er fragen zu Recht, was wisst ihr Christen überhaupt? Ihr wisst gar nichts. Ihr wisst nicht, ob man lachen darf, ob man weinen muss, ob man dies darf, ob man jenes darf. Ihr wisst gar nichts. Und dabei sprecht ihr immer davon, dass ihr den Heiligen Geist habt, dass euch das Wort Gottes in aller Wahrheit unterweist und leitet und euch ermahnt und erzieht, zurechtweist. Und das fand ich eine herausfordernde Aussage. Und deswegen sage ich, das Buch, das ich am liebsten lese, ist eben die Bibel. Damit habe ich schon genug zu tun. Und damit zu tun, zu sagen, Herr Jesus, wirkt es, dass wirklich das ein Gefäß ist, dass du füllst, wie du willst. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben im Leben. Dass du füllst, wie du willst, wie du willst. Nicht wie wir wollen. Und auch nicht, wie wir meinen sollen, sondern wie du willst, Jesus. Und er wird nie gegen sein Wort handeln. Nie, nie, nie wird er gegen sein Wort handeln. Das ist ganz wichtig. Und das muss ich mir dann auch nicht einreden. Jetzt habe ich mit meinem Vater gesprochen, hat uns besucht und hat sich ganz viel in seinem Leben getan nach dem Tod meiner Mutter, als ich die Trauerfeier damals hielt, vor 7 Jahren. Und hat sich extrem viel getan in seinem Leben. Und er sagt mir, er ist schon von Kindesbeinen an erwählt, von Gott ihm nachzufolgen. Aber er braucht keine Gemeinde. Sag ich, das glaube ich dir jetzt nicht, Papa. Weil Jesus wird nie gegen sein Wort handeln. Nie, das tut er nicht. Er hat uns nicht zu Einzelkämpfern erschaffen. Er hat zum Leib, er hat uns in den Leib hinein getauft durch seinen Heiligen Geist. Schreibt der Apostel Paulus, ganz klar, einer, der eigentlich der geborene Einzelkämpfer war, Weil er alles wusste. Der würde uns alle in die Tasche stecken, wenn er heute Abend da wäre. Alle. Der könnte alles, oh ja, könnte ich da noch was sagen und da noch was sagen. Aber er selber musste das lernen und durfte das lernen, der Apostel Paulus, dass er von Jesus durch den Geist Gottes in den Leib Jesu hineingetauft wurde, dazugehörte und dann lernen musste, auch damit zu leben. Das finde ich sehr interessant, sein ganzes Leben. Ich unterrichte an der Bibelschule unter anderem den Epheserbrief. Und der Epheserbrief, der wurde ja so geschrieben, also die Gefängnisbriefe vom sogenannten Gefängnisbriefe vom Apostel Paulus, wurden ja so gut so 25 Jahre, nachdem er zum Glauben an Jesus finden durfte, geschrieben. Und da schreibt er, der sich in Apostelgeschichte 15 noch richtig gefetzt hat mit seinem Bruder Barnabas, wegen so einem Weichling, dem Markus, den man für nichts gebrauchen kann. Unnütze. Den werden wir niemand mehr aufs Missionsfeld nehmen. Er hat kläglich versagt. Kritik, Kritik, Kritik. Nie mehr werden wir den mitnehmen. Du, Barnabas, du kannst deinen Weg ziehen und ich ziehe meinen Weg. Dann werden wir schon sehen, wo wir rauskommen. Und dieser Mann schreibt, vielleicht so circa 25 Jahre nach diesen Begebenheiten, schreibt dieser Mann in Epheserbrief, ich beuge meine Knie und ich bete für euch. Und ich bete deswegen für euch, dass euch die Augen aufgehen. Und nicht die Augen drauf gehen, dass ihr noch schlauer werdet, noch klüger werdet, sondern dass ihr gefüllt werdet, eigentlich bewegt werdet. Und zwar, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, dass er richtig Raum gewinnt bei euch. Dafür bete ich. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, alle Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist, ihr Lieben, dass das Universum irgendwo ein Ende hat. Das führt man durch Messungen, von denen führt man das herbei, weil es sich ausdehnt. Also muss es irgendwo ein Ende haben. Aber selbst das übersteigt die Liebe Jesu noch. Und dafür bete ich, dass ihr da drin gewurzelt seid, sagte Paulus. Weil das wird euer Leben verändern. Das wird euer Leben verändern. Ha. Und ihr werdet wirklich zu dem dann, was ihr eigentlich gesungen habt, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Weil ich dann merke, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Ich habe immer versucht, aus mir selbst ein Gefäß zu machen. Andere haben versucht, aus mir ein Gefäß zu machen. Und das ist ja trotzdem das Leben, wir als Menschen, wir versuchen ja auch zu formen. Und es ist ja gerade so, als Väter und Mütter, gell, wie wir dann oft auch unseren, wir haben so eine Vorstellung von dem Leben unserer Kinder, wie es sein muss. Und dann versuchen wir auch dahin zu formen. Ich habe vor kurzem meinen Sohn, der war jetzt vor kurzem zu Hause bei uns, der 27 Jahre alt ist, Grund- und Hauptschullehrer. Und dann sagt er, du Papa, warum durfte ich eigentlich, als wir von Remstal zum Bodensee gezogen sind, Fußball spielen und vorher nicht? Und dann sagte ich, Dominik, das kann ich dir gar nicht wirklich beantworten. Aber ich glaube, ich habe einfach zu viel Angst gehabt. Ich wollte irgendwas von dir fernhalten. Und habe das nicht Jesus zugetraut, dass er das von dir fernhält. Und es hat mir schon immer so, wisst ihr, manchmal wehgetan auch, dass ich kam mit 24 Jahren zum Glauben an Jesus und ich wollte meinen Kindern all das weghalten von ihnen, was ich wusste, das hat mich angegriffen. Und ich dachte, die werden das gleiche Leben leben wie ich. Aber es leben sie gar nicht. Und andersherum gesagt, wir kennen wahrscheinlich alle, wie wir heute Abend versammelt sind, das Gleichnis vom verlorenen, sogenannten verlorenen Sohn. Und das Erstaunliche daran ist, dass der Vater im Himmel die Freiheit besitzt, ihn einfach laufen zu lassen. Und dann einfach da ist und ihn wieder aufnimmt. Ihn einfach aufnimmt. Er macht ihnen keine Vorwürfe, nichts. Er hat keine Liste, von der er schreibt, habe ich das nicht gleich gesagt? Ich habe es dir gleich gesagt. Das heißt nicht, versteht es nicht verkehrt, ihr Lieben, dass ich meine Kinder zur Anarchie erziehe. Und zu dem freien Leben, das diese Welt scheinbar so lebt, das auch nur in die Gefangenschaft führt. Aber ich muss ja zu Jesus hin erziehen. Das ist mir so bewusst geworden, zu Jesus hin. Und es geht nur, wenn sie einen Vater haben, der, an den sie sehen können, unser Papa, so viel Fehler, wie er auch immer hat. Aber das, was er möchte, ist, er will ein Gefäß sein, das Jesus füllt. Das ist mir mal so bewusst geworden. Mir ist es so bewusst geworden, ich habe mich auch in so einer Phase im Leben mal befunden, da lebte ich eigentlich in zwei Welten. Das, was ich verkündet habe, war ich gar nicht. Ich habe mir damals gewünscht, das wäre ich. Es war sehr interessant. Nicht schön, aber sehr interessant, wenn ich jetzt zurückschaue. Und das ist manchmal die Gefahr da drin. Und das darf ich lernen. Ich sage noch nicht mal, das musste ich lernen. Das hört sich ja auch immer so negativ an. Ich darf das lernen. Ich darf erzogen werden von Jesus. Und darf lernen, da drin zu sehen, dass die Liebe Christi die Herzen verändert und die verändert die Herzen. Und durfte da drin lernen, das Einzige, was das Leben meiner Kinder wirklich verändert, ist die Liebe Jesu, die ihnen sein Wort lieb macht. Lieb macht. Die ihnen die Augen aufschließt, dieses Wort, das bringt mich weiter. Die ihnen die Augen aufschließt für die Gerechtigkeit Gottes, für die Barmherzigkeit Gottes, für die Güte Gottes. Aber es kann nur er wirklich. Das ist mir sehr wichtig, ihr Lieben, und ich schätze es ungemein, dass ich hier sein darf. Ich schätze es ungemein. Es bedeutet mir viel. Es bedeutet mir viel, mit Geschwistern zusammen zu sein, die wirklich diese Sehnsucht haben, dieses Wort ernst zu nehmen. Und zu wissen, es ist ein großer Kampf in der Gesellschaft und der wird immer größer. Und wie ihr hier vorne sitzt und manche sitzen ganz da hinten, die verstecken sich. Und da noch. Ne? Es wird ein immer größerer Kampf für diese Generationen, die heranwachsen, das wirklich leben zu lassen in dieser Gesellschaft, dieses Wort. Extreme Herausforderung. Und die ist größer heute, als er vor 10 Jahren war. Also vor 20 Jahren war. Eben weil die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Es ist eben so. Und Werte, die vor ein paar Jahrzehnten noch gezählt haben, die zählen heute nicht mehr. Die vor 10 Jahren noch gezählt haben, zählen heute nicht mehr. Und in der Gesellschaft ist es extrem schwierig geworden. Aber Jesus ist immer noch der Gleiche. Das ist sehr wichtig, wisst ihr, das auch mitzunehmen. Jesus ist immer noch der Gleiche. Und es ist eher, würde ich es heute sagen, es ist eine größere Chance gegeben, den Glauben wieder auszuleben. Im Glauben Schritte wieder zu wagen. Im Glauben vorwärts zu gehen. Zu sagen, Herr Jesus, das möchte ich jetzt erleben, dass dieses Wort wahr wird in meinem Leben und durch mein Leben durch. Das ist eine große Chance. Ich habe Angst davor, Herr Jesus. Weil da die Unwägbarkeiten sind in dieser Welt, die mir Furcht machen. Aber über allem bist du doch größer. Weil du der Sieger bist. Und von daher ist es eine große Chance, wisst ihr, das heute wieder richtig, den Glauben wieder zu leben. Das ist eine Riesenchance. Und dazu brauchen wir Ermutigung. Sprechen wir auch noch drüber, diese Tage. Und heute Abend eben dieser Gedanke, Umgang mit Kritik. Aber kommen wir von dem her, von dem Epheserbrief. Ist mir sehr wichtig. Diese Verse sind mir extrem wichtig geworden. von einem Mann, der nichts anderes konnte, als andere abzuurteilen. So Weichlinge sind und Versager sind. So ein Mann, der sagte, das Einzige, was das Leben dieser Leute wirklich verändert in Kleinasien, ist, wenn ihnen die Augen aufgehen über diese Liebe von Jesus Christus. Und von dem her kommen konnte der Apostel Paulus dann in Epheserbrief dann die Kapitel 4 und 5 und 6 schreiben. Aber er beginnt eben nicht mit den Gedanken aus Kapitel 4. Sondern er baut es erstmal auf und macht ihnen deutlich, wer sie eigentlich sind in Jesus Christus. Was sie haben in Jesus Christus. Und was sie verpassen, wenn ihnen diese Liebe Jesu nie wirklich aufgeht. Und er schrieb natürlich auch zu Menschen, die sich zum Teil gebissen und gefressen haben. Ich neige dazu, Menschen wie du und ich. Apostel Paulus schrieb im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 27, nur führt euer Leben würdig. Wie würdig? Des Evangeliums von Paulus, von Petrus. Bitte? Von Jesus. Des Evangeliums von Christus. Führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Es reicht schon. Das ist die Herausforderung groß genug. Das ist ganz wichtig. Damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, einmütig miteinander kämpft, nicht gegeneinander kämpft. Für den Glauben des Evangeliums miteinander kämpft, für den Glauben des Evangeliums nicht gegeneinander kämpft, für eure ureigensten Überzeugungen, die manchmal überhaupt nicht mit der Schrift zu decken sind. Und ich glaube, der Paulus, der schrieb das ganz bewusst an diese Menschen, weil es eben auch nur Menschen waren. Da waren Junge dabei, da waren Ältere dabei. Da waren Leute dabei, die sagten, nein, komm du erstmal in mein Alter. Erleb du erstmal das, was ich erlebt habe. Und die hörten dann zu und sagten, immer die gleichen alten Leiern, immer das Gleiche. Komm du erstmal, mach du erstmal, du wirst schon noch sehen. So ein Hin und Her. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt die Bibel, ne? Nichts Neues. Der Mensch ist, wie er ist. Und deswegen, glaube ich, war das in Paulus auch wichtig, das deutlich zu machen. Führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Deswegen ist es gut, wenn wir das, was wir zu sagen haben in dieser Welt, auch anderen gegenüber zu sagen haben, uns wirklich fragen, ist das von Christus? Das ist wichtig. Ist das von Christus? Das heißt nicht, ist es schön für den anderen? Um das geht's nicht. Ja, also ich rede nicht dem das Wort, das gibt dann so, und das sage ich ganz bewusst, ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass wir besucherfreundliche Gottesdienste machen. Und am Schluss dann am Ausgang eine Tafel aufstellen und jeder soll mal draufschreiben, wie er das empfunden hat. Wenn Jesus wirklich spricht, empfinden es die wenigsten Menschen als angenehm. Das sehen wir schon in der Bibel. Ne? In Johannes Kapitel 6 hat Jesus richtig gesprochen und er ist das Beispiel für Anti-Werbung. Plötzlich waren sie alle weg. Nur 12 sind da geblieben. Weil die nicht wussten, wohin. Und Jesus sagt, ihr könnt auch noch gehen, wenn ihr wollt. Und sie sagen durch den Petrus, das Sprachrohr, wo sollten wir hingehen, Herr? Wo? Weil wir haben noch nicht viel verstanden, aber was wir verstanden haben ist, du hast Worte des ewigen Lebens, du. Wo sollten wir hingehen? Wir haben so viel gehört. Und deswegen ist das Evangelium von Jesus Christus. Und es ist auch nicht immer schön für unsere Ohren. Ich habe vor kurzem ein Buch angelesen über Jesus, direkt so ganz bewusst von Klaus Berger, der war ein Theologe in Heidelberg. Und er schrieb, als er mit seinem Theologiestudium begann, musste er erstmal lernen, alle seine Theorien beiseite zu legen, mit denen man an die Bibel rangeht. Er musste lernen, die Bibel sprechen zu lassen. Und er sagte, das war gar nicht so einfach. Er hat wochenlang gekämpft mit einem Vers, weil er sagte, es war gar nicht so einfach, die Bibel sprechen zu lassen. Ich habe mich immer darin gefunden, dass meine Tradition, meine Kultur, meine Art, an die Bibel heranzugehen, gesprochen hat. Aber nicht das Wort Gottes. Und das finde ich schon groß, ihr Lieben, von so einem Mann, den ich sagen würde, so ein Mann Gottes. Auch nur ein fehlerhafter Mensch, weiß ich. Aber es hat mich bewegt, als ich das las. Es hat mich auch bewegt, als ich las vom Dietrich Bonhoeffer, der sagte, wir müssen lernen, das Wort Gottes gegen uns zu lesen und nicht immer für uns. Gegen uns mal zu lesen. Und dann verändert es. Und ich denke, das ist sehr wichtig auch in dem. Aber wenn das kommt von Jesus Christus, das, was wir heute nennen Kritik heute Abend, dann wird es gut. Dann wird es gut, wenn es von Christus motiviert ist. Und deswegen ist es für mich auch wichtig zu sagen, mein Leben so zu pflegen. Wisst ihr, für mich bedeutet es, ein Leben echtes Gebets zu leben auch. Das ist das, was herauskommt. Das soll von dir sein, Christus. Und wie könnte es von dir sein, wenn ich nur aus meinen Gefühlen herauslebe? Wenn ich nur davon lebe, dass ich sage, die Woche habe ich jetzt Grippe gehabt, und bin noch ein bisschen müde. Und wenn ich nur davon lebe, dann sieht diese Woche schrecklich aus für viele Leute. Und nächste Woche möge Gott schenken, dass es wieder richtig vorbei ist. Und dann können all diejenigen, die für die es letzte Woche schrecklich war, kommen. Und für die wird es wieder richtig gut werden. Wenn ich nur von meinen Gefühlswelt lebe. Und das ist die Herausforderung für mich selbst, zu sagen, in dem zu stehen. Also es war mal ein gutes, wichtiges Thema. Kritik heißt eigentlich ein Wort, das man übersetzen kann. Das gibt es als solches in der Bibel eigentlich gar nicht. Das ist interessant. Aber wir können es so übersetzen mit aus dem Griechischen heraus. Kann man heute alles machen, ne, mit Wikipedia und so, könnt ihr alles selbst nachschauen. Diejenigen, die Computer spielen, die können das selbst nachschauen. Und für diejenigen, die es nicht tun, weil man muss es auch nicht tun, für die habe ich das rausgeschrieben. Und dieses Wort wird abgeleitet von einem Wort, das heißt unterscheiden, trennen. Das heißt eigentlich Kritik, das griechische Wort eigentlich daraus. Unterscheiden, trennen. Also wir verstehen heute darüber diese prüfende Beurteilung und deren Äußerung in entsprechenden Worten. Also wir beurteilen was und dann äußern wir uns auch dann darüber mit den entsprechenden Worten. Die können wir manchmal öffentlich äußern, die Worte. Und manchmal macht man es nur in seinen kleinen Club. Unter denen, die mich verstehen. Und das ist dann so eine Beanstandung, eine Bemängelung, ein Tadel. So kann man das übersetzen. So wird es auch meistens dann bei uns heute natürlich so gebraucht. Das ist so eine Beanstandung, ich beanstande was. Ich sehe einen Mangel. Und ich habe einen Tadel für die ganze Sache. Ich wüsste auch nicht ganz genau, wie man es anders macht, aber auf jeden Fall ist es verkehrt. Ja, als ich am Bodenseehof begann zu arbeiten, jetzt bin ich Direktor, das hört sich gut an, ne? Und deswegen habe ich immer so kleine Visitenkarten drucken lassen. Ich wollte einmal sehen, wie das aussieht, wenn das so draufsteht. Aber ich habe keine dabei, also keine Angst. Ne? Und aber ich weiß noch, ich habe so ein Büro gehabt, das war im Untergeschoss, wie hier, ne? Man könnte auch sagen Kellergewölbe. Und da saß ich und ich habe dann manchmal drüber gedacht, nachgedacht, wie das wäre, wenn ich Chef wäre von so einer Einrichtung. Ich würde manche Dinge ganz anders machen. Und dann bin ich es doch glatt geworden. Und dann stellte ich fest, dass manche Dinge, die ich da sagte, da in meinem kleinen Kellergewölbe, die waren ziemlich locker dahergesagt. Und ich lernte plötzlich das Schätzen, was der getan hat, der Stockwerk über mir lebte. Und manchmal aus dem Fenster schaute und manchmal nicht ein- und aus wusste, weil er eine Entscheidung treffen muss. Eine Entscheidung, die scheidet, die trennt. Weil es immer einen Prozentsatz von Menschen gibt, die das nicht mögen. Und einen Prozentsatz von Menschen, die das gerade mögen. Schwierig. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Trennen. Es trennt, es trennt. Weil wir beurteilen und ich möchte mal eher so diesen Gedanken des Beurteilens. Es ist ja auch, jemand sagte mal, die Gabe, die wir am allerwenigsten möchten unter uns Christen, ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist eigentlich die, die wir am wenigsten gebrauchen können heute. Weil da könnte ja jemand mal sagen, das ist wirklich verkehrt. Und er sagt auch noch in Liebe, dass es verkehrt ist. Und ich weiß sogar, dass es verkehrt ist. Aber ich will mich nicht festnageln lassen von dir. Will ich nicht. Weil ich will mein eigenes Leben leben. Und es ist schlecht, wenn ich ertappt werde, dabei mein eigenes Leben zu leben. Deswegen lieber das nicht. Aber alles andere, das wäre nett. So, wenn er weiter die Gabe der Gastfreundschaft übt, das ist schon mal ganz gut. Der Barmherzigkeit, auch ganz toll. Aber nicht der Geisterunterscheidung, dass mir jemand sagen kann, das ist verkehrt, was ich ja eh schon weiß, wenn ich mit Jesus lebe. Dass ich da irgendwie auf dem verkehrten Weg bin. In Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 6, schrieb der Apostel Paulus ein Wort. Darüber habe ich vor kurzem gearbeitet, weil mir mein Sohn die Frage stellte, was bedeutet dieses Wort eigentlich? Euer Wort sei alle Zeit mit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also dieses, was wir jetzt dieses Beurteilen, dieses auch dieses Trennende, das ist der Gedanke auch drin, dass ihr wisst, wie ihr antworten sollt. Also in anderem Gedanken, ihr wisst es eigentlich gar nicht wirklich, wie ihr antworten sollt. Und der Gedanke hier mit Salz heißt umsichtig. Verständig. Besonnen. Weise, vorausblickend. Wenn ich das jetzt sage und in der Art, wie ich sage, was kommt dabei heraus? Es ist gut, wisst ihr, wenn wir uns manchmal trotzdem im Lichte Jesus sehen, was kommt dabei heraus, Herr Jesus? Du prüfst unsere Herzen. Mir gefällt das Gebet sehr gut von König David in Psalm 139, als er zum Schluss schreibt und sagt, Herr, prüfe mein Herz und erkenne, wie ich es wirklich meine. Und sieh, ob ich auf verwerflichen Wege bin. Auf einem Weg, der mir Schaden zufügt und anderen Schaden zufügt. Und jetzt nicht nur in moralischen Verwerfungen im Leben, dass ich die Ehe breche. Nee, ich glaube, in all dem das Innerste, erforsche mein Herz, erkenne mein Herz, blick rein in dieses Herz, Herr. In dem jetzt, wenn ich dabei bin, auch Dinge zu beurteilen im Leben, Menschen zu beurteilen im Leben. Erkenne das, erforsche es und sieh, wie ich es wirklich meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Das heißt so übersetzt, kein Heilsweg ist da drin. Und leite mich auf ewigen Weg. Auch in der Art, wie ich zum Beispiel das, was wir jetzt heute Abend sagen, Kritik austeile. Es ist ein gutes Gebet, bevor ich das tue, dass ich das bete. Es ist wirklich so. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu für das steht, was wahr und was gerecht ist. Das glaube ich, weil das das Wesen von Jesus ist. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, volle Gnade und voller Lüge. Nee, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Treue. Das glaube ich, dass Menschen, die von Jesus bewegt sind, für das stehen, was Gnade ist und was wahr ist. Aber prüfe unser Herz jetzt, Herr, in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Die Gewichtung. Dieses Kritik, versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Von Maßstäben. Und die Frage ist, ihr Lieben, jung, jünger, und ganz jung geblieben. Die Frage ist, ist die mein Maßstab des Evangelium Jesu Christi? Das ist die Frage. Nicht die Gesellschaft. Nicht meine Kultur. Nicht meine Tradition. Die Frage ist mein Maßstab, das Evangelium Jesu Christi. Das ist die Frage. Ich glaube, das ist alles, was zählt bei dem, was wir behandeln mit Kritik. Und die Frage, wie ich Kritik aufnehme, auch ist auch wiederum die Frage, ist der Maßstab des Evangelium Jesu Christi? Ist das der Maßstab? Oder ist es der Maßstab, ich war mal mit ein paar Leuten auf Freizeit gewesen irgendwo und die sagten mir, oh, das ist ja so, wie ihr lebt. Ist das der Maßstab? Oder, oh, da habe ich den predigen hören und der hat das und das gesagt. Ist das der Maßstab? Oder ist es das Evangelium Jesu Christi? Das ist eine wichtige Frage für mich selber, auch in der Erziehung meiner Kinder, mehr und mehr geworden. Unser Sohn war schon 5 Jahre alt, als wir zum Glauben fanden, meine Frau und ich. Und es war sehr interessant, natürlich dann das Leben, wie sich's verändert und Maßstäbe kommen. Wir haben einiges gelesen und dann habe ich mich selber wiedergefunden in manchen Dingen. Da habe ich gar nichts davon verstanden, aber ich fand das interessant, so wie die leben. Und dann habe ich auch versucht, es so zu leben. Und es waren Maßstäbe, die kamen nicht aus dem Evangelium. Das waren subjektive Maßstäbe, die hat jemand anders gelebt und für ihn war das so. Manches da drin kam auch aus dem Evangelium, das stimmt. Deswegen prüfet alles, das Gute aber behaltet. Aber gut ist nur, was sich mit dem Evangelium decken lässt, mit dem Wort Gottes decken lässt, ihr Lieben. Nur das ist wirklich gut. Alles andere hilfreich für irgendeine Gesellschaftsform. Wir können ansetzen bei allen möglichen Kritiken. Nehmen wir die Befreiungstheologie, das manchen überhaupt nichts sagt, ne? Aber in Südamerika, die Befreiungstheologie, es waren Theologen, die haben die Leute, die unterdrückten Leute aufgerufen, jawohl, ihr könnt zur Waffe greifen und ihr könnt dann für euer soziales Recht kämpfen. Das steht nirgendwo im Evangelium. Aber es war so eine Auslegung, das war ein Maßstab. Es war ein Maßstab. Den hat man dann angesetzt. Und dann aufgrund dieses Maßstabes dann auch gehandelt. Und wisst ihr, diese Maßstäbe, die wir haben oft, die sind es wert, die mal prüfen zu lassen durch dieses Wort. Ist wirklich so. Die sind es wert, diese Maßstäbe, dass sie geprüft werden an diesem Wort, beziehungsweise dass dieses Wort, die Bibel, unsere Maßstäbe prüfen darf. Im Umgang miteinander. Es muss der Maßstab sein. Und es gab schon Dinge, wisst ihr, auch bei uns am Bodenseehof, da habe ich Dinge gesagt. Und ich meine, ich bin ja der Leiter, mir steht es ja zu, Dinge zu sagen, die andere gar nicht sagen dürfen. Aber ich habe schon Dinge gesagt, die waren nicht umsichtig. Die waren nicht verständig in der Situation. Die waren nicht besonnen. Die waren nicht weise. Die haben sich gut angehört. Das stimmt. Aber die waren nicht weise. Die waren nicht bedacht und die waren auch nicht wohl überlegt. Wie überlege ich wohl meine Äußerungen? Und deswegen habe ich Psalm 139, Vers 23 bis 24 vorgelesen. Es ist die beste Art, seine Äußerungen zu überlegen, wohl zu überlegen. Das, was ich da jetzt sagen werde, wie ich das anbringe. Wie bin ich ein guter Empfänger von Kritik? Wie die auch immer geartet sein mag, ihr Lieben, indem ich dieses Gebet spreche. Herr, erforsche mein Herz. Erforsche mein Herz. Es war sehr interessant. Ich war auf einer Jugendfreizeit und es saß ein junger Mann und er hat geredet wie ein Wasserfall. Er hat nicht mehr aufgehört. Ne? Und er hat sich so richtig ereifert und geredet und gemacht. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, kannst du nicht mal den Mund halten? Du regst mich auf. Und er guckte mich an und sagt, Heinz, das habe ich nur von dir gelernt. Und er hatte recht. Der hatte wirklich recht. Plötzlich sah ich mich in den jungen Mann drin. Der hatte wirklich recht. Und jetzt ist die Frage, ob ich es annehme, ihr Lieben, oder ob ich sage, Ruhe jetzt. Er hatte wirklich recht. Das meiste, was uns eigentlich im Leben der anderen aufregt oder abstößt, sind viele Dinge, die wir in unserem eigenen Leben wiederfinden. In irgendeiner Form. Das ist interessant. Und möge Gott schenken, dass uns das abstößt, was gegen das Evangelium ist. Und zwar gegen das Evangelium Jesu Christi. Und deswegen müssen wir unser Herz prüfen an diesem Wort, ihr Lieben. Und es ist wirklich so. Und dann blenden wir plötzlich Dinge anders zu sehen manchmal. Also es hat auch was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, Kritik. Wie sehe ich mich und wie sehen andere mich? Wie sehe ich mich in dieser ganzen Situation, wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir etwas sagt? Wie sehe ich mich selbst? Wie nehme ich mich selbst wahr? Also es hat was mit dem Empfänger zu tun. Und die Frage ist, Wer bin ich eigentlich? In dem. Und jemand schrieb, wer ich auch immer bin, ich bin dein, o Gott. Das ist alles, was zählt. Wer ich auch immer sein mag in dieser Welt, wer ich auch immer sein wollte in dieser Welt. Und manches Mal weiß ich selbst nicht, wer ich wirklich bin. Aber das, was ich wissen darf, ist, ich bin dein, o Gott. Durch Jesus Christus. Und dann darf ich die Dinge auch annehmen, was mir mal jemand sagte und sagte, Heinz, und wenn ein Mensch dich bombardiert mit Anschuldigungen und Anschuldigungen und Anschuldigungen, höre geduldig zu. Weil wenn mindestens 1% davon ist wahr, dann hat es sich gelohnt zuzuhören. Mindestens 1% davon ist wahr, Heinz. Es hat sich gelohnt zuzuhören. Und lass es wirken in deinem Leben. Das ist mir wichtig geworden, wenn ich in Sitzungen bin. Ich gehe heute bewusst mit dieser Einstellung in Sitzungen. Ich möchte zuhören. Zuhören. Und ich gehe mit der Einstellung in einen Gottesdienst, in die Predigt. Ich möchte zuhören. Und ich möchte, dass was geschieht in meinem Herzen. Und wenn von 45 Minuten oder 90 Minuten Predigt eine Minute dabei war, die einen Unterschied macht in meinem Herzen, da hat es sich gelohnt. Da hat es sich gelohnt. Das ist der Gedanke daraus. Lerne daraus. Lerne daraus. Und dann hat es sich gelohnt. Es lohnt sich immer. Das darf ich auch lernen. Es lohnt sich immer. Zuhören. Und Danke sagen. Danke. Danke, dass du, dass sie mir das sagen. Danke. Auch wenn ich damit dann weggehe und sage, was habe ich jetzt von all dem? Aber wenn ich mal mit dem Herzen weggehe, und das darf ich ja als Mensch, der mit Jesus lebt, ich darf ja Dank sagen in allen Dingen, das ist ja ein Riesending. Ich darf Dank sagen in allen Dingen. Weil Jesus alles ist. Jesus ist mein Alles geworden. Es bin gar nicht mehr ich. Es ist Jesus, der mir alles ist. Und deswegen darf ich weggehen und Danke sagen. Danke, ja. Da wird irgendwas draus entstehen jetzt, aus meinem Leben. Und so darf ich das annehmen und weggehen. Das Interessante ist, dass Jesus, der wurde ja am meisten kritisiert. Ja, in Lukas Evangelium, Kapitel 5, 21, zum Beispiel, ich habe nur einfach ein paar so Beispiele herausgenommen. Und da steht, nach der Heilung eines Gelähmten, als es darum ging mit der Sünde, die ist vergeben. Boah, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da wurde gar nicht mal drüber nachgedacht. Boah, ist echt was Großes passiert jetzt gerade, Jesus. Wie hast denn du das gemacht? Nö, nö. Verkehrt. Verkehrt. Es passt nicht in unsere Form. Es passt nicht in unsere Tradition. Es passt nicht in diese Art, wie wir die Dinge tun. Es passt nicht. Vergiss es. Lukas 5, Vers 30. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Die haben gemurrt, die haben nicht mal gefragt, boah, interessant, der verändert sich, während Jesus bei ihm ist. Warum geschieht es eigentlich bei uns nicht? Kritik. Und Jesus ist ja ganz anders als wir veranlagt. Er ist ja wirklich ohne Sünde. Er hat keinen krummen Hintergedanken, wenn er irgendwas macht. Er möchte niemanden auf seine Seite ziehen. Er liebt alle und er wünschte sich, dass sich alle auf seine Seite stellen. Deswegen sagt er, kommt und folgt mir nach. Aber mach es nicht aus deiner eigenen Überzeugung. In Lukas 6, Vers 11. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Mann mit der verdorrten Hand geheilt. Und das Beste, was ihnen einfiel, was machen wir mit dem? Ist verkehrt. Die haben nichts am Evangelium geprüft. Evangelium, das sie schon kannten, auch aus dem Alten Testament. Nichts, nichts. Sie nichts. Die haben es auswendig gekonnt. Aber die haben nichts am Evangelium geprüft. Es war nur ihre Tradition, ihre Form, ihre Denkweise. Das macht man nicht bei uns. Basta. Und wenn vielleicht einer dabei war und sagte, naja, wir sollten vielleicht mal nachdenken. Ruhe. Es wird nicht nachgedacht. Bei uns nicht. Ja, aber das war doch nicht das, was wir aus dem Alten Testament gelernt haben. Spielt keine Rolle. Sehr interessant aus dem. Lukas 7, 39. Als die Sünderin zu Jesus kam und hat ihn die Füße gesalbt und das Haupt. Da steht, als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah. Das steht nicht, da wunderte er sich und sagte, was für eine Liebe in Jesus. Wie wunderbar. Ich wünschte mir, ich könnte auch so lieben. Diese Liebe scheint Menschenleben zu verändern. Steht da gar nicht. Sondern da steht, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. So viel wissen wir schon mal. Und eines nach dem anderen. Ist interessant. Und dann lesen wir in Jesaja 53. Er wurde zur Schlachtbank geführt, einfach wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde. Und er tat seinen Mund nicht auf. Wir lesen im ersten Petrusbrief, lesen wir davon, dass er nicht widerredete. Kein einziges Mal hat er es gemacht. Hat nicht dagegen geredet. In der Verfolgung. Hat nicht Böses mit Bösen vergolden, sondern hat Gutes getan. Ist interessant. Es bewegt mich immer wieder. Also er hat nicht widerredet, hat alles Lästern ertragen. Das ist das Wesen von Jesus Christus. Und dazu sind wir berufen, ihr Lieben, dass wir gefüllt werden. Das haben wir vorhin gesungen, ne? Dass wir gefüllt werden, wie ein Gefäß, wie du willst. Wie du willst, Jesus. Und lass alles sehen, dass du mich erfüllst. Und deswegen bleibt uns das nicht erspart, ihr Lieben, wenn wir in die Nachfolge von Jesus gerufen sind, auch mit dem umzugehen, mit Kritik. Es gehört dazu. Weil der Herr Jesus Christus sagt in Johannes Kapitel 15, einen ganz interessanten Gedanken, finde ich, und da spricht ihr, am Vers 18, Wenn euch die Welt hasst, verabscheut, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, wenn ihr davon wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, wozu? Damit ihr gefüllt seid. Damit ihr gefüllt seid. Und nicht mit dem Geist der Bosheit, mit dem Geist der Bitterkeit, der Trostlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit, sondern mit dem Geist der Liebe, der Freundlichkeit, der Sanftmut, der Hoffnung, der Reinheit. Dazu habe ich euch erwählt, dass es sichtbar wird. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Gedenkt an das Wort. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Also an einer anderen Stelle sagt der Apostel Petrus, um der Ungerechtigkeit willen zu leiden. Es geht einfach. Das ist einfach. Aber um der Gerechtigkeit willen, das ist die Herausforderung. Und deswegen ist es ein Punkt auch, ihr Lieben, wenn es Jesus so erging, der wirklich ohne Sünde war und ist, der keinen schlechten Gedanken gegen seinen Nächsten hegte, keinen schlechten Gedanken, nichts. Und es wird so deutlich im Leben von dem Judas, den er noch die Füße wäscht. Keinen schlechten Gedanken. Und wie anders wir, die wir manchmal durchs Leben gehen und je nach Tagesverfassung gute Gedanken haben, dunkle Gedanken haben, ganz finstere Gedanken haben, wie anders wir. Und es bringt es oft nur ans Licht, ihr Lieben, wenn man so einen Kritiker hat in seinem Leben, das ist wie so ein Sparringspartner. Ich weiß nicht, wird jetzt nicht jeder Boxen schauen, ne? Ich schaue es auch nicht, aber, also ich schaue es wirklich nicht, ne? Aber ich weiß, ja, ehrlich nicht, ne? Aber ich weiß, dass man im Boxen braucht man so einen Sparringspartner, damit man sich auf seinen eigentlichen Gegner später vorbereitet. Und diese Sparringspartner, das werden dann so billige Boxer eingekauft. Und die werden dann trainiert mit Videos, die lernen dann die Technik dieses Gegners und die kommen dann im Ring, im Training und die müssen dann alles so nachmachen wie dieser potenzielle Gegner. Und es ist eigentlich ein gutes Bild, wenn wir die Menschen, die uns kritisieren, wie so einen Sparingspartner erachten, die uns helfen dabei. Dadurch wird uns geholfen. Es wird uns deutlich, wer wir wirklich sind. Es wird uns deutlich, wie wenig wir wirklich sanftmütig sein können. Es wird uns deutlich, wie schnell wir unter Umständen zur Bitterkeit, zum Zorn, zum Jetzt aber auch neigen. Das ist interessant. Es wird uns deutlich oft, was wirklich in diesem Herzen steckt. Und deswegen wurde mir diese Aussage ganz wichtig, eben was ich sagte, hör dir alles an. Und wenn nur 1% davon wahr ist, dann war es gut. Und meistens ist mindestens 1% davon wahr. Es war gut, weil es mich lehrt, wer ich wirklich bin. Es war gut, weil es mich lehrt, wie sehr ich das benötige. Herr, prüfe mein Herz. Mach das. In meinem Leben, Jesus. Dieser Umgang mit Kritik, die mir scheinbar Böses möchte. In Lukas Kapitel 3, 6, Vers 31 bis 36 ist ja oftmals so, eben, dass wir am allerwenigsten immer mal was Gutes dahinter vermuten. In Lukas Evangelium Kapitel 6, Vers 31 bis 36 steht: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Ich schrieb mir daneben: So macht es der Herr. Es wird niemand vor dem Thron Gottes stehen, in dem Bild gesprochen, der wird sagen können: Ich habe gegen dich geflucht, Gott, weil du gegen mich geflucht hast. Ich habe deinen Namen verlacht, weil du mich verlacht hast. Nee. Ich habe dich geliebt. Du hast mich verlacht. Ich habe dich nicht verspottet. Aber du hast mich verspottet. Und am Kreuz noch warst du gesessen. Und hast noch Würfel gespielt. Weißt du noch? Das waren die Soldaten, die römischen Soldaten. Nee. Die waren ein Abbild für diese Menschheit, zu der du auch gehörst. Die haben sich nicht gewundert, was für ein edler Mensch, so ein edles Gewand, haben wir eigentlich noch nie gesehen. Nee, das haben sie zerrissen, zerteilt untereinander. Da hat sich keine Fragen drüber getan. Niemand. Und deswegen kann der lebendige Gott das letztendlich, wisst ihr, fordern, weil er die Menschen so behandelt. Aber er fordert ja nichts, was er nicht gibt. Er fordert nichts, was er nicht gibt. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Man könnte auch sagen, wenn ihr die liebt, die immer gut über euch reden. Immer nur ja, oh, so toll, was du machst in deinem Leben. Gibt es nichts daran auszusetzen. Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Die Sünder haben so einen Verhaltenskodex. Das ist sehr interessant, wenn man so mit Leuten zusammen ist. Manchmal gehe ich ins Gefängnis und die haben einen Kodex, die Leute. Das ist unglaublich. So ein Verhaltenskodex. Da gibt es Dinge, die tut man und Dinge, die tut man nicht. Und die tut dann auch keiner. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig, sehr interessant, gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Weil er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Jetzt, wenn doch der Vater schon gegen die Undankbaren und Bösen, der immer dankbar und immer gut ist, wie viel mehr ihr? Ihr habt doch überhaupt nicht das Recht. Aber es geschieht nur, wenn du in Jesus lebst. Deswegen betet der Apostel Paulus, dass die Herzen erfüllt werden, dass die Augen aufgehen, dass Erkenntnis kommt über die Liebe Jesu. Das verändert. Das ist der Gedanke, glaube ich, für mich dahinter. Das Einschätzen auch von Kritikern ist auch nicht schlecht, darf man auch schon mal. Wir haben heute beim Abendbrot drüber gesprochen. Sehr interessant, dass der Apostel Johannes schreibt, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, aber deinen Bruder, den du siehst, den liebst du nicht. Ist ein bisschen komisch, oder? Seltsam. Also es ist eine seltsame Sache, sagt der Johannes. Es ist ganz einfach wieder. Das Evangelium ist so einfach. Das heißt, deinen Bruder, den du liebst, den du siehst und den du nicht liebst, das zeigt dir, dass der Maßstab deines Lebens, wie wenig du noch schon verwurzelt bist in dieser Liebe von Jesus Christus. Wie wenig. Und was ist jetzt die Lösung dafür? Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig. Verändere es einfach in meinem Leben. Lass alles sehen, wie du mich erfüllst. Was soll ich sonst machen, als sagen, dass du mich erfüllst? Tu das. In meinem Leben. In Lukas 6, Vers 43 bis 45 steht was Interessantes. Und da steht, denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und es gibt auch so Menschen, ihr Lieben, in der Gemeinde Jesu, die sind nur am Kritisieren. Ob alt oder jung oder Mittelalter. Nur am Kritisieren. Und da darf ich schon mal fragen, mit was ist dein Herz eigentlich gefüllt? Das würde ich dich jetzt gerne mal fragen. Und die Frage darf ich schon mal stellen. Und ich glaube, die Frage wird manchmal zu wenig gestellt. Vielleicht auch, wenn ich am Mittagstisch sitze und gerade, da kommen ja oft die interessantesten Gespräche zustande. Da erscheinen Leute in unserer Wohnung, in unserem innerlichen Bild, die war noch nie da, ne? Aber über die wird geredet. Und dann mal innezuhalten und zu sagen, mit was ist jetzt eigentlich gerade unser Herz gefüllt? Mit was? Es war eine gute Sache auch für mich und meine Frau, nachdem die Kinder, die sind jetzt alle drei aus dem Haus, unser eben Ältester, der Grund- und Hauptschullehrer, die zweite, die Juli, die lebt in Stuttgart, die ist Kinderkrankenschwester, und die dritte, die Doro, die ist gerade in Reutlingen und macht eine Ausbildung. Und jetzt sitzen wir so ganz allein so für uns am Mittagstisch. Und wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, meine Frau, das hätten wir eigentlich schon viel früher machen müssen, ne? Regelmäßiger. Wir haben das schon immer mal unregelmäßig gemacht. Aber wir lesen jetzt regelmäßig miteinander noch einen Text aus der Bibel und beten regelmäßig miteinander für all die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir stellen fest, eine gute alte Regel ist, beten schützt vor Reden. Für die Menschen, für die ich bete, fällt es immer schwerer, einfach nur so über sie zu sprechen. Sehr interessant. Und ich muss es so sagen, ihr Lieben, so aus der Praxis meines Lebens, eben weil ich viel unterwegs bin, und ich habe dann auch jede Menge eigentlich Entschuldigungen für mich. Habe ich schon alles gefunden. Ich bin deswegen so, weil die Menschen, und ich würde sie ganz anders behandeln, wenn sie mich anders behandeln würden. Das zählt alles gar nicht. Habe ich echt feststellen dürfen. Es zählt gar nicht. Das Einzige, was zählte, ist, dass ich merkte, mein Herz ist gerade nicht voll von Gutem. Ist nicht voll von Gutem. Also das Einschätzen von Kritikern, das darf man auch schon mal. Und ich finde, das wird oft zu wenig gemacht. Dass wir uns auch in dem gegenseitig nicht verurteilen. Wir benötigen nicht das Verurteilen, das steht uns auch nicht zu. Aber das Beurteilen. Die Worte beurteilen. Waren das weise Worte? Waren es Worte der Nüchternheit, die darüber gesprochen wurden, auch wie die Situation, in der wir gerade sind? Und waren es Worte des Evangeliums Jesus Christus oder von meinem eigenen Evangelium, meiner eigenen frohen Botschaft, die Botschaft, die mich froh macht? Und uns daran zu prüfen auch, ihr Lieben, ich glaube, es ist sehr wichtig. Dass wir es lernen zu sehen, dass unser Leben eigentlich auch zum Kritisieren freigegeben ist. Ich nenne es mal jetzt so, das steht jetzt nicht in der Bibel. Aber ich nehme das von dem her, wenn Jesus sagt, sie haben mich verabscheut, sie werden euch verabscheuen. Ich gehöre mir ja nicht mehr. Seit dem Tag meiner Wiedergeburt gehöre ich mir nicht mehr. Weil ich bin ja erkauft. Ich bin ja der Besitz von Jesus Christus. Wozu? Dass ich gefüllt werde. Und deswegen bin ich praktisch dem freigegeben auch, wisst ihr? Um das zu sehen, dass mein Leben geformt wird. Verändert wird. Der Apostel Paulus schreibt dem Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 22 bis 26, interessante Worte auch. Die törichten und unverständigen Streitfragen, aber weise zurück. Sauren Umgang mit Kritik. Die törichten und unverständigen Streitfragen, die zu nichts führen, aber wirklich zu nichts führen. Weise zurück, das gab es damals schon. Weil es nichts Neues unter der Sonne gibt. Da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen, die erzeugen nur Streit. Deswegen darf ich auch mal fragen, was bringt es jetzt eigentlich, wenn wir da jetzt uns ereifern unter Umständen noch drüber? Über gewisse Dinge, die nicht dem Evangelium von Jesus Christus gemäß sind. Halt mir das fest. Die nicht dem Evangelium von Jesus Christus gemäß sind. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lernen, zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Auch der Umgang mit Kritik. Geduldig im Ertragen von Bosheiten. Von Bosheiten. Ich hatte es bei uns am Bodenseehof, ihr Lieben, da hat jemand mitgearbeitet, den haben wir alles mögliche Gute getan. Extrem viel Geld ausgegeben, war große Not gewesen. Und dann stellte ich fest mal, ich habe junge Studenten von uns angefragt, im Winter haben wir eine englischsprachige Bibelschule, ob die da bleiben würden, um im Sommer mitzuhelfen. Und die sagten alle, hurra, das machen wir. Und dann stand ich mal draußen mit dem jungen Mann, der bei uns so ein freiwilliges soziales Jahr machte. Und er sagte mir dann, Heinz, weißt du, warum die nicht hier bleiben? Also die sagten mir dann, die Leute, die gehen jetzt trotzdem. Und da hat jeder irgendeinen Vorwand gehabt, warum er geht. Und er sagte mir, die gehen deswegen, weil der und der sagte, hier am Bodenseehof würde ich nicht arbeiten, da werde ich nur ausgenutzt. Es war derjenige, den wir so viel Geld zugeschossen haben, damit er Dinge regeln konnte in seinem Leben. Und eigentlich müsste ich sagen, na, aber du musst mir doch dankbar sein. Der Herr Jesus sagt, der muss dir gar nichts. Der muss dir gar nichts, Heinz. Nichts muss er dir. Du musst lernen, geduldig sein. Im Ertragen von Bosheiten. Das geht bei uns nicht so weit, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Na, versteht es nicht verkehrt. Aber es sind oft so Dinge für mich, bei denen ich lernen darf. Es gibt Grenzen und es gibt für alles Grenzen. Und es gibt auch die Grenze, dass wir sagen können, so können wir nicht mehr miteinander weitergehen. Aber die Grenzen sind für mich mehr und mehr gezogen durchs Evangelium, nicht durch meine eigene, dass ich meinen Stolz verletzt sehe. Wir hatten einen anderen Mitarbeiter, der hat mir 2 Jahre lang alles zum Trotz gemacht. Alles zum Trotz. Und ich hatte jede Menge Unterstützung gehabt von Leuten, die mir sagten, du kannst den einfach feuern, Heinz, feuer den. Aber ich habe mir immer zur Auftrag gemacht, ich werde nie jemanden entlassen. Und es steht. Und das werde ich auch nicht. Ich weiß, man kann so sagen, sag niemals nie. Aber ich habe das fest im Herzen, das werde ich nicht. Und es hat diverse Gründe. Und diese Person, wir haben gerungen miteinander. Und eines Tages saß diese Person bei mir im Büro und ich musste der Person meinen Stolz bekennen. Die Person hat über mich schlecht geredet im Mitarbeiterhaus. Es kamen Studenten schon zu mir und sagten, was ist denn bei euch los, Heinz? Der redet ständig, wenn wir in das Haus kommen und der sieht uns, der redet nur über dich. Und es hat extrem an meinem Stolz gekratzt. Die Person, die ist dann irgendwann von sich aus selbst gegangen. Ich wollte gern, dass diese Person eine andere Stellung bei uns bekommt, dass das ihr geholfen wird, vorwärts zu kommen, auch im Leben. Aber es hat sie gar nicht angenommen, die Person. Und ging dann an einen Platz, der 10.000-mal besser war. Und hat mit dem neuen Chef das Gleiche gemacht, wie mit mir. Der neue Chef, der hat weniger Geduld gehabt. Der hat schon nach 2 Wochen gesagt, Schluss, du bist gefeuert. Und derjenige rief mich dann eines Tages an, ich war irgendwo in Deutschland unterwegs und sagte zu mir, Heinz, du musst kommen. In meiner Not habe ich zu Gott geschrien und ich wusste nicht, mit wem kann ich reden und mir kam nur dein Name. Und er hat nicht gesagt, mir kam leider nur dein Name. Das hatte ein paar Monate vorher, hätte er das vielleicht gesagt. Er sagte, mir kam nur dein Name. Und ich bin dahin gefahren. Es waren einige Stunden Fahrt, aber ich wusste, das muss sein. Und wir haben uns ausgesprochen, wir haben uns vergeben und wir sind jetzt ganz dicke Freunde. Wir haben uns von Herzen lieb. Das kann ich so sagen. Und es durfte ich lernen durch ihn. Es durfte ich lernen durch ihn. Aber ich muss selbst prüfen dann manchmal, ihr Lieben, was vertrete ich? Vertrete ich das Evangelium von Jesus Christus? Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen geworden sind, für seinen Willen. Interessante, tiefe Worte auch, die der Apostel Paulus so weitergibt an den Timotheus. Wir haben auch dieses Wort vom Apostel Paulus, der sagt, am Ende der Zeit wird alles deutlich werden, ob Holz, Heu oder Stroh. Deutliche Warnung. Er sagt, Leute, ihr seid doch erkauft für Jesus Christus. Wie kann Belial mit Christus zusammenpassen? Das passt doch nicht. Das Evangelium des Jesus Christus, ihr Lieben. Weil das, er konnte das sagen, weil er sagt, ihr seid doch erkauft durch Christus. Er hat gerungen um die Menschen. Ihm war es nicht wichtig, dass jemand das Evangelium von Paulus und Petrus vertritt, sondern von Jesus Christus. Weil nur das wird bestehen bleiben. Er konnte das sagen, wir haben seinen Leib dem Teufel überantwortet, dass wenigstens seine Seele gerettet wird. Weil es so bewegt war von dieser Liebe und diese Menschen in Korinth, dass er auch sagen konnte beim Abendmahl, Leute, ihr haut euch vorher die Wampe voll und besauft euch und dann kommt ihr zum Abendmahl. Deswegen sind schon einige von euch entschlafen und sind schwach und krank. Es war aus Liebe motiviert. Es war aus Liebe motiviert. Aus dem Evangelium Jesu Christi. Und das können wir nachlesen in dem Evangelium von Jesus Christus. Der Umgang mit Kritik. Das ist die eine Sache, das wirklich anzunehmen, das zu erachten auch, letztendlich das Wirken Gottes an meinem eigenen Leben. Und ich möchte es auch mal so sagen, ihr Lieben, schaut, die Welt, die ist ja voller Kritik auch. Man kann nie genügen. Und wenn wir dann auch noch in einer Gemeinde unter Umständen leben, ich weiß es nicht, ja, aber in der ich mir auch vorkomme, da werde ich nie genügen, da werde ich nie genügen. Und mir wird nur gesagt, unter Umständen, was ist verkehrt. Und es wird mir unter Umständen nicht mal verbal mitgeteilt, sondern immer so nonverbal, so wie die Menschen mit mir umgehen. Das ist verkehrt. Und da rede ich nicht jetzt nur von den Alten gegen die Jungen, sondern oft auch von den Jungen gegenüber den älteren Geschwistern, ihr Lieben. Und die Gleichaltrigen untereinander. Und es ist manchmal so viel Not da. So viel Not. Dass manche dann sagen, ich sag gar nichts mehr. Und entgegengebracht wird dann, ist es auch besser, dass du nichts mehr sagst. Entweder hast du schon zu viel gesagt oder du weißt eh nicht, was du sagst. Wie alt bist du? Das sind große Herausforderungen. Also, dass wir den Punkt halten, ihr Lieben. Dem Evangelium Jesu Christi gemäß. Und es ist schon gut, wenn wir uns dran prüfen. Es ist deines Evangeliums gemäß, Jesus. Was wir da jetzt sagen, wie wir das sagen, wie wir die Dinge aufnehmen, ist es deinem Evangelium gemäß. Und dort, wo es nicht deinem Evangelium gemäß ist, Jesus Christus, da wünsche ich mir so sehr, dass du da mehr füllst. Mehr füllst. Das wünsche ich mir so sehr. Ich wünsche mir, dass dieses Lied Wahrheit wird in meinem Leben. Jesus. Das möchte ich so gern. Weil dann wird's gut. Und dieses Leben, das ist so ein Trainingsfeld. Das ist so. Und mein alter Pfarrer, durch den ich zum Glauben auch mitkam, der ist jetzt 85. Der sagt mir manchmal, Heinz, ich erlebe immer mehr Menschen, die sagen mir, Herr Pfarrer, ich möchte nicht mehr kämpfen. Ich habe keine Lust mehr. Und dann sagt er zu ihnen, naja, wenn sie nicht mehr kämpfen wollen, dann müssen sie sterben. Weil ein Toter, der kämpft eben nicht mehr. Aber solange wir leben, ist es ein Ringen. Und wenn wir dann nicht, und deswegen finde ich, die Gemeinde Jesu sollte nicht gegeneinander ringen, ihr Leben. Miteinander. Das ist so viel gegen. Dann sollten wir miteinander ringen. Füreinander ringen. Klar. Das Zentrum muss Christus und sein Wort sein. Versteh mir das nicht verkehrt, das zum Schluss. Ich rede da nicht mit billigen Gnade, das Wort. Schwamm drüber, naja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Hauptsache ist, Jesus ist so im Zentrum. Jesus ist nur im Zentrum, ist meine Überzeugung. Wenn sein Wort gültig ist für uns. Und wenn sein Wort nicht gültig ist, kann auch der, von dem dieses Wort spricht, nicht das Zentrum sein. Wenn dieses Wort nicht gültig ist, kann auch Jesus Christus und dieses Wort spricht nicht das Zentrum sein, ihr Lieben. Und wenn Jesus das Zentrum ist, dann ist dieses Wort mein Leitfaden, das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Da kommt Veränderung. Und dann werden wir erzogen. Und das ist nicht immer schön. Wer mag schon Erziehung? Noch nicht mal die Kinder, wie wir es hatten bei uns, eine Familie. Es war ein Theologe in einer Gemeinde irgendwo. War mit seinen Kindern bei uns zur Familienfreizeit. Und der Sohn stand auf beim Mittagessen, hat seinen Vater ans Schienbein getreten und hat zu ihm gesagt, nee, ich sag's jetzt nicht mehr. Ich sag's nicht, Mama. Okay. Nein, ihr braucht mich hinterher auch nicht fragen, was er gesagt hat. Ich sag's euch nicht, okay. Aber, also Worte, die wird mir jetzt da nicht vermuten. Überhaupt nicht. Ja. Nee, das, um das geht's nicht. Also nicht so billig. Und dann sagen, ach, das ist aber schön, dass mein Sohn mit mir redet. Das ist auch so ein Trainingsfeld, ne? Für mich. Kann ich noch mehr Sanftmut lernen und so. Nee, um das geht's nicht. Versteht es nicht verkehrt. Und soll das jemand missverstanden haben heute Abend, dann bin ich gern bereit, nochmal drüber zu sprechen. Aber dass wir das sehen, der Empfänger, dass es mir dient. Dass es mir dient. Es dient mir. Und es ist wirklich so. Zweitens, warum sollte es mir anders ergehen als Jesus? Und das Dritte eben, der diese Kritik loslässt. Wessen Kind bist du wirklich? Wer füllt dein Herz? Mit was ist das Herz gerade gefüllt? Und viertens, was ist der Schutz? Herr, prüfe mein Herz und erkenne, wie ich es wirklich meine. Ob ich der Empfänger bin oder der Absender. Und wenn ich auf verkehrten Wege bin, führe mich auf ewigen Wegen. Und lass was draus entstehen, dass dein Name verherrlicht wird. Amen.
Amen.
Amen. Ich würde noch gerne ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, das sind große Worte und das, was rein nur menschlich war und sinnlos. Ich bitte dich auch da drin, Herr, Gott sei mir Sünder gnädig. Das, was ewig und gut ist, pflanze in unsere Herzen. Lass es wachsen. Herr, dass unser Leben mehr und mehr gefüllt wird von dir. Dass unser Leben geprägt wird von deinem Wesen, Herr Jesus Christus. Dass unser Leben mehr und mehr gleichgestaltet wird, deinem Bild. Und wir dürfen es auch ganz offen bekennen, dass es oftmals ruppige Zeiten sind und schwierige Zeiten. Und ich glaube manchmal, Herr, Zeiten, unter denen viele von uns auch wirklich eine große Last tragen. Aber ich danke dir, dass du es letztendlich bist, der das trägt. Dass du uns trägst, wie ein Vater seinen Sohn getragen hat. Über allem, Herr Jesus, wollen wir es bitten, dass wir Menschen sind, die mehr und mehr lernen, Gutes zu reden, Gutes zu denken und auch mit einer guten Motivation Dinge loszuwerden, die auch manchmal schwierig sind für andere anzunehmen. Aber dass die Motivation, die uns dazu antreibt, du bist, Jesus. Dass dein Wort, das Evangelium der Maßstab ist. Dein Evangelium. Der Maßstab für unser Reden und Handeln. Und Herr, wenn du es nicht tust, so ist alles sinnlos. Und wir können dich nur bitten, fülle uns und wirke in uns und durch uns, Jesus. Weck mehr und mehr die Liebe an deinem Wort. Bring uns zum Staunen über dich. Und gib, dass dieses Wort uns wirklich verändert in dein Bild. Amen.